Du willst in deinem Job etwas bewirken? Bei der Autobahn GmbH hältst du zusammen mit 12.000 Kolleginnen und Kollegen Deutschland in Bewegung. Wirke mit bei den herausforderndsten Großprojekten oder steuere den Verkehr mit modernster Technik. Lust auf mehr? Besuche uns unter www.kommtzurautobahn.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir widmen uns heute der digitalen Chance Deutschland. Wie ist die Nachhaltigkeit und Entwicklung bei Google? Dazu haben wir Dr. Wieland Hohlfelder eingeladen und er wird uns hoffentlich etwas Einblicke in die Entwicklung bei Google Deutschland geben. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ja, also Herr Hohlfelder ist Entwicklungschef bei Google Deutschland und Leiter des Münchner Entwicklungszentrums. Zudem spreche ich mit ihm über das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz des Konzerns und wie er sein ganz persönliches Nachhaltigkeitsprojekt umgesetzt hat. Ja, Google ist, wie wahrscheinlich jeder von euch schon weiß, die größte Suchmaschine der Welt und da darf das Stichwort Datenschutz natürlich auch nicht fehlen. Deswegen werden wir da auf jeden Fall auch im Podcast heute drüber sprechen. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr.
Hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr schön. Dann starten wir auch direkt mit der ersten Frage. Also erstmal auch Grüße nach München aus Düsseldorf. Wie darf man sich denn so die deutsche Google-Zentrale vorstellen?
Ja, wie darf man sich das vorstellen? Wir sind ein Büro mit ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eben sehr technisch sind. Wir haben ja in Deutschland mehrere Standorte. Wir sind in Berlin, wir sind in Hamburg, wir sind in Frankfurt und eben in München. Und in München ist der Schwerpunkt die Softwareentwicklung und das Produktteam. Das heißt, da werden wirklich Produkte für Google weltweit entwickelt. Mhm. Deswegen sage ich auch immer ganz gern, das ist so ein bisschen der Maschinenraum von Google in Deutschland. Das geht sehr kreativ zu. Wir sind hier im Herzen von München, direkt neben der Hacker Bridge. Das ist also auch ein sehr zentraler Standort. Und die Entwicklung, die wir hier treiben, hat ganz verschiedene Schwerpunkte. Können wir gleich vielleicht noch im Detail drauf eingehen. Mhm. Aber wie ich schon gesagt habe, wir machen tatsächlich Softwareentwicklung, Produktentwicklung für unsere Nutzerinnen und Nutzer weltweit. Wir haben etwa 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort, sehr, sehr international, 70 Länder. Die Sprache ist hauptsächlich Englisch und es ist sehr divers und sehr, sehr spannend.
Sehr schön. Ja, genau, da können wir auch direkt mal so ein bisschen konkreter einsteigen. Also Sie sagten ja gerade auch, dass es jetzt nicht nur hier für Deutschland sozusagen der Entwicklungsstandort ist, sondern auch wirklich global, weltweit. Was wird denn wirklich konkret entwickelt?
Ja, also einer der Schwerpunkte ist tatsächlich Datenschutz, Datensicherheit. Mhm. Wir sagen immer gerne Made in Germany, weil wenn wir es hier hinkriegen, dann ist es auch für den Rest der Welt auf einem Standard, wo jeder sagen kann, da bin ich mit zufrieden. Und das hat auch so ein bisschen mit der Historie zu tun. Ich habe, bevor ich bei Google angefangen habe, fast 12 Jahre im Silicon Valley gearbeitet. Erst für zwei Startup-Companies, aber dann tatsächlich auch für ein deutsches Unternehmen. Und als ich dann zu Google gewechselt bin und nach Deutschland gekommen bin, war schon klar, dass das Thema Datenschutz ein sehr, sehr wichtiges Thema sein wird, aufgrund natürlich auch unserer Historie in Deutschland. Und dann haben wir gesagt, wir müssen mehr tun, als nur darüber reden. Wir müssen tatsächlich Produkte entwickeln, die zeigen, dass uns das Thema am Herzen liegt. Und da haben wir eine ganze Reihe von Produkten, die wir seit tatsächlich fast 15 Jahren jetzt schon entwickeln, die viele von unseren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich auch selber benutzt haben schon. Wenn Sie ein Google-Konto haben und Sie klicken oben rechts in die Ecke auf diesen kleinen Avatar, dann gibt es da die ganzen Einstellungen zum Thema Datenschutz, Datensicherheit. Viele davon werden eben hier in München entwickelt. Sowas wie der Passwort-Check oder der Security-Check-up, den Sie da machen können. Oder auch der Passwort-Manager, den Sie hoffentlich benutzen, um nicht das gleiche Passwort zweimal irgendwo zu verwenden. Macht ja wahrscheinlich keiner mehr heute, aber ich sag's trotzdem mal. Und solche Dinge werden hier entwickelt. Chrome, der Browser, haben wir ein großes Team, was an Themen rund um Chrome eben auch, um Datenschutz, Datensicherheit, da geht es ja viel jetzt um die Thematik, dass sie Third-Party-Cookies zum Beispiel abschaffen wollen. Und die ganze Technologie dahinter wird hier entwickelt. Während der Corona-Zeit war Differential Privacy ein großes Thema, also differenzielle Privacy, da haben wir hier Open Source Libraries, Bibliotheken entwickelt, die es ermöglichen, Aussagen über gewisse Dinge basierend auf Daten zu machen, ohne dass individuelle Informationen preisgegeben werden müssen. Ein schönes Beispiel ist, wir haben bei Google Maps zum Beispiel gezeigt, wie belebt ist ein bestimmter Ort. Und dazu muss ich natürlich individuelle Location-Daten sammeln, aber die dann eben auch so wieder aufarbeiten, dass keine sensiblen Daten rauskommen. Mhm. Wir haben ein Safety Center für Child Safety zum Beispiel. Was passiert denn, wenn Ihre Kinder, heranwachsenden Jugendlichen sich zunehmend mit dem Internet beschäftigen? Wie kann man damit umgehen? Da haben wir Spezialisten am Standort. Mhm. Dann sind wir natürlich in Deutschland, im Autoland. Da haben wir dann für unsere Partner im Automobilbereich auch zum Beispiel Android Auto, also die Technologie, die wir auf den Smartphones haben, auch für Automobilhersteller oder eben dann die Verbindung zwischen dem Smartphone und dem Auto. Wir machen viel für Google Softwareentwickler, also für interne Softwareentwickler bei Google. Wir sind ja in Deutschland sehr, sehr stark immer auf gute Prozesse, ideale, tolle Outcomes fokussiert. Und da bauen wir hier tatsächlich die besten Werkzeuge, damit die Softwareentwickler bei Google und Entwicklerinnen weltweit die besten Tools zur Verfügung haben. Das sind nur so ein paar Beispiele. Und ein ganz neues, sage ich mal, Beispiel ist das Thema digitale Souveränität, das in aller Munde ist und speziell im Kontext Cloud Computing. Und da arbeiten wir tatsächlich auch sehr stark an dem Thema souveräne Cloud für Europa, für Deutschland. Was können wir da tun, damit die Bedenken, die natürlicherweise da sind und die wir auch natürlich in Betracht ziehen, dass die aus dem Weg geräumt werden können auf eine technische Art und Weise. Ich sage immer, wir wollen, dass sie uns vertrauen können, weil sie uns nicht vertrauen müssen.
Genau, da würde ich direkt mal ansetzen. Also was sind denn da so Maßnahmen, also dieses Vertrauen zu schaffen und diese Sicherheit auch den Usern zu geben?
Also das allererste wichtige Prinzip ist Transparenz. Zu sagen, was sind denn die Daten, die überhaupt anfallen, was sind denn die Daten, die wir verarbeiten. Aber Transparenz alleine reicht nicht. Man braucht Kontrollmöglichkeiten als Nutzerin und als Nutzer. Weil ansonsten weiß ich zwar, was passiert, kann aber nichts ändern. Und wenn wir diese Kontrollmöglichkeiten eben in die Produkte einbauen und sagen, Sie können jetzt zum Beispiel abschalten, dass die Ihre Standortdaten gesammelt werden, dann können wir eben auch gewisse Dinge nicht anbieten als Dienst. Wir können dann nicht sagen, Sie müssten jetzt Düsseldorf verlassen, um pünktlich am Flughafen zu sein, weil besonders viel Verkehr gerade ist, weil die Informationen haben wir dann einfach nicht. Und das gibt aber dann den Nutzerinnen und Nutzer auch ganz, ganz schön dann eben dieses Gefühl zu sagen, okay, ich weiß, warum ich diese Daten gebe, weil ich habe einen Mehrwert. Und wenn ich sie nicht gebe, habe ich den Mehrwert nicht. Mhm. Es geht nicht darum, dass einfach nur Daten gesammelt werden. Und dann können wir einen Schritt weitergehen und sagen, zum Beispiel, es gibt neue Technologien wie Verschlüsselungsmöglichkeiten, die es nicht notwendigerweise notwendig machen, zu sagen, ich muss die Daten an einer gewissen Stelle, an einem Ort speichern. Also viele der ich sag mal, herkömmlichen Datenschutzregulierungen sind sehr stark auf den Ort der Datenspeicherung fixiert. Das kommt natürlich aus der Zeit, als die Daten noch in Ordnern waren und die Ordner mussten an einer gewissen Stelle im Schrank stehen, sage ich jetzt mal, oder im Regal. Jetzt haben wir neue Technologien wie Verschlüsselung und wir können sogar so weit gehen und sagen, wir verschlüsseln die Daten und geben den Schlüssel jemand anders. Und wir haben nur noch die verschlüsselten Daten bei uns auf der Plattform. Und damit ist es dann mehr oder weniger egal, wo die Daten liegen, weil was entscheidend ist, ist, wer hat den Schlüssel in der Hand, um die Daten entschlüsseln zu können. Und da haben wir Technologien in der Cloud mit Partnern zusammen, die dann das externe Schlüsselmanagement machen oder auch in unseren Produkten wie Gmail oder Google Slides oder Google Sheets, also unser Tabellenkalkulationsprogramm, dass wir die Daten auf der Client-Seite, also im Browser, verschlüsseln. Sie selber haben den Schlüssel in der Hand und auf der Google-Seite werden dann nur noch die verschlüsselten Daten gespeichert.
Ja, dann nochmal gerne Stichwort Ingenieure und Ingenieurinnen mitarbeiten. Sie hatten ja schon kurz eben gesagt, wie viele am Standort bei Ihnen arbeiten. Da würde mich mal interessieren, wo finden Sie diese Spezialisten? Also es ist ja sehr international, das sagten Sie schon, aber wie läuft denn da das Recruiting so ab? Und bei uns ist es ja so, dass wir halt sehr viele Erhebungen machen zum Fachkräftemangel. Ingenieure und Ingenieurinnen sind gesucht und gefragt, aber es ist halt schon eigentlich eine prekäre Lage, zumindest hier, was den Nachwuchs auch angeht und so weiter. Wie empfinden Sie das?
Also ich finde schon mal super, dass Sie sagen Ingenieurinnen und Ingenieure, weil Softwareentwicklung ist tatsächlich ein Ingenieursberuf. Mein Vater war auch sein Leben lang Ingenieur, zwar nicht Software, aber Ingenieur. Und die VDI-Nachrichten lagen bei uns immer auf dem Wohnzimmertisch.
Ach ja, die gibt es ja heute auch noch, genau.
Ganz genau. Und deswegen finde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Beruf der Softwareentwicklung als Ingenieursberuf in Deutschland positionieren. Weil es ist wirklich ein sehr kreativer, sehr spannender Beruf mit eben sehr, sehr vielen Entfaltungsmöglichkeiten. Da geht es jetzt nicht darum, dass irgendwelche Dinge runterprogrammiert werden. Und der Begriff Programmierer hat ja immer so ein bisschen diesen negativen Touch und die Pizzabox, die dann irgendwo in der Ecke liegt und so. Es ist ein sehr, sehr kreativer Teamberuf, der auch sehr attraktiv ist, zum Beispiel für junge Frauen. Und deswegen fokussieren wir uns sehr darauf, auch das so zu positionieren als attraktiven Ingenieursberuf. Weil es in der Tat schwierig ist, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Wir haben da sicherlich noch Nachholbedarf, was diesen Bereich anbelangt, auch wenn wir in die Unis schauen. Wir haben sehr gute Zusammenarbeit mit den Universitäten in Deutschland, in praktisch allen Standorten, natürlich in München, speziell mit der Technischen Universität in München, wo wir auch Partner of Excellence sind. Aber auch da sehen wir, dass in den Bereichen noch sehr, sehr viel Potenzial da ist. Und deswegen engagieren wir uns auch sehr im Bereich STEM, also dem Nachwuchs, das zu vermitteln, wie spannend dieser Beruf ist. Wir sind seit, ich glaube, 12, 13 Jahren inzwischen gemeinsam mit Open Roberta oder damals hieß es noch Roberta von der Fraunhofer Gesellschaft dran und machen regelmäßig Schulungen, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig aus ihrer freiwilligen Zeit heraus Schulklassen, junge Mädchen, junge Jungs trainieren, wie man Roboter programmiert zum Beispiel, was Programmieren an sich ist. Und am Ende, sage ich immer, geht es gar nicht darum, dass alle Softwareentwicklerinnen oder Softwareentwickler oder Softwareingenieure werden, sondern es geht zunächst mal darum, dass jeder ein Grundverständnis hat, was algorithmisches Denken ist, was ein Computer denn tatsächlich kann. Im Englischen gibt es den schönen Begriff Computational Thinking. Und wenn ich das einmal verstanden habe, dann schaue ich mir die Herausforderungen, die ich irgendwie in meinem Beruf habe, an. Dann kann ich ganz anders darauf reagieren und kann dann die Expertinnen und Experten heranziehen. Aber ich meine, am Ende natürlich sind wir auch dankbar, wenn ein großer Teil davon Softwareentwicklerinnen oder Softwareentwickler werden. Und das Thema Künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde und wird immer wichtiger. Auch da muss man ein Grundverständnis haben, was kann diese Technologie und was kann sie eben nicht, weil ansonsten ist man ganz schnell in einer Situation, dass man vor Ehrfurcht erstarrt und sagt, alles wird künstliche Intelligenz. Ich sage immer, es ist auch wichtig, dass noch ein bisschen natürliche Intelligenz übrig bleibt.
Ja, das kann nicht schaden, ne?
Ja.
Sehr gut. Ja, dann würde ich gerne mal zu dem Aspekt Nachhaltigkeit kommen. Und zwar habe ich vorher erfahren, dass Sie in einem Sustainability Board sitzen. Da würde ich natürlich gerne wissen, was damit auf sich hat, was Sie da machen, was das genau ist und wie die auch Nachhaltigkeitsziele bei Google erreicht werden.
Ja, also Google ist tatsächlich seit Anfang an sehr stark um das Thema Nachhaltigkeit bemüht gewesen. Ich habe 2008 bei Google angefangen und was mich damals schon beeindruckt hat, war tatsächlich ein Statement von unseren Gründern im Jahr 2007, zu sagen, dass wir die erste Firma an unserer Größe sein wollen, die CO2-neutral ist im Jahr 2007. Da gab es noch keine Fridays for Futures oder andere Bewegungen. Und das war schon was mich inspiriert hat. Und dann durfte ich eben jetzt auch die Europasicht in das sogenannte Google Sustainability Board einbringen. Das ist eine Gruppe von etwa 20, 25 seniorigen Leuten bei Google, die eben die Strategie, die wir zum Thema Nachhaltigkeit haben, definieren, begleiten, beraten, zur Seite stehen, mit den verschiedenen Funktionsbereichen eben Ziele sich steckt und das Ganze dann umsetzt. Und das hat sich sehr, sehr spannend entwickelt. Wie gesagt, 2007 die Ansage, wir wollen CO2-neutral sein. Das war damals noch sehr viel mit Zertifikaten und Ausgleichen und solchen Dingen. Wir sind aber dann weitergegangen und seit 2017 ist unser gesamter Stromverbrauch in der Firma 100% erneuerbar. Mhm. Das soll bedeuten, dass wir jeden Strom, den wir verbrauchen, dass wir mindestens genauso viel erneuerbaren Strom auch eingekauft haben. Mhm. Wir sind noch nicht ganz an dem Punkt, dass wir wirklich zu jeder Zeit 100% erneuerbare Energie zur Verfügung haben. Das liegt einfach daran, dass eben nicht genügend Kapazität im Markt momentan vorhanden ist. Aber wir arbeiten intensiv daran, diesen Markt zu vergrößern. Mhm. Und wir arbeiten mit Mitteln wie zum Beispiel sogenannten Power Purchase Agreements, das heißt langfristigen Garantien der Stromabnahme, die wir mit Partnern in Deutschland arbeiten, wir zum Beispiel mit Engie Germany zusammen eingehen und denen damit Planungsstabilität geben, dass sie in Anlagen investieren können, teilweise auch Anlagen, die anderweitig sonst stillgelegt worden sind oder wären. Wir haben zum Beispiel jetzt mit Engie Germany viele Windkraftanlagen am Leben erhalten, weil wir investiert haben, mhm, und gesagt haben, wir nehmen über eine gewisse Zeitspanne die Energie ab. Und damit können wir zum einen unser Ziel der 100% erneuerbaren Energie erreichen, zum anderen nehmen wir nicht vom existierenden Markt weg, sondern wir vergrößern den Markt für alle und machen damit das gesamte Modell attraktiver. Und unser großes Ziel, das ist sehr, sehr ambitioniert, ist, dass wir bis 2030 tatsächlich rund um die Uhr, mhm, zu jeder Stunde 100% CO2-frei Strom verwenden. Und das heißt auch zu keiner Stunde überhaupt CO2, mhm, generieren. Und das ist bei einer Größenordnung wie unserer Firma mit unseren großen Rechenzentren natürlich eine Riesenleistung.
Ja, absolut. Also ambitioniertes Ziel. Man merkt ja auch, dass es generell überall eigentlich, ne, uns beschäftigt und schwierig wird umzusetzen, aber man muss,
genau,
es halt tun.
Und,
ne?
Und, ja. Genau, und das ist am Ende, es ist ja eine Aufgabe, die jeder in irgendeiner, ja, Form mithelfen kann, umzusetzen. Und das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission schon immer gewesen, dass wir Produkte für alle anbieten. Mhm. Und Sie haben es vielleicht mitgekriegt, letztes Jahr haben wir ein Produkt in Google Maps rausgebracht, um die nachhaltigste Route tatsächlich zu bekommen. Wenn ich von A nach B möchte, gibt es ja immer verschiedene Möglichkeiten, wie ich zum Ziel komme. Und da schlägt inzwischen eben Google Maps die Route vor, die am wenigsten Benzin oder Strom verbraucht, je nachdem, mhm, was für einen Antrieb sie verwenden. Und das kam sehr, sehr gut an bei unseren Nutzerinnen und Nutzern. Mhm. Es gab auch unabhängige Tests, wo erstaunliche Ergebnisse rauskamen, dass wenn man zum Beispiel bei einer Strecke über 2-3 Stunden die Route wählt, die Google vorgeschlagen hat als die weniger benzinverbrauchende Strecke, da kommen teilweise bis zu 50% Ersparnis, okay, raus, mhm, obwohl ich nur in Anführungszeichen vielleicht 15 Minuten länger unterwegs bin bei einer, mhm, 2 bis 3 Stunden langen Strecke. Mhm. Und damit, wir haben vorhin über Transparenz gesprochen, auch hier gilt das, damit haben die Nutzerinnen und Nutzer die Informationen, können selber entscheiden und sagen, das ist es mir wert. Und ich kann Ihnen versprechen, am Ende ist es wahrscheinlich auch die schönere Route, die Sie da fahren werden.
Ja, das wäre ja auch schön dazu.
Von daher. Und wir haben ähnliche Dinge in Google Flights eingebaut. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Flug suchen, dann ist es ja auch immer so, dass die Flüge teilweise unterschiedliche Routen nehmen. Mhm. Und wir kennen die Routen. Wir wissen, dass zum Beispiel die eine Route von München nach Rom länger oder kürzer ist. Oder je nachdem, welche Flugzeuge tatsächlich auch eingesetzt werden, mehr oder weniger CO2 verbraucht werden. Diese ganzen Informationen können wir transparent machen. Und dann können Sie entscheiden. Ich fliege morgens um 8, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr CO2 verbraucht, weil die Maschine, die eingesetzt wird, so und so ist. Oder, mhm, ich fliege um 10, da ist eine direktere Maschine, da verbrauche ich weniger CO2. Mhm. Oder natürlich noch besser, ich nehme einfach den Zug, weil, genau, alternativ, der ist gar nicht, ja, der ist gar nicht so viel länger. Und wenn, mhm, Sie die Informationen haben, dann können Sie die Entscheidung eben auch treffen. Und in der Google Cloud ist es inzwischen so, dass Sie tatsächlich bestimmen können, wenn Sie jetzt, wir nennen das Workloads, also Arbeitslasten auf die Google Cloud geben, können Sie als Kunde sagen, ich will, dass diese Arbeitslast nur dann läuft, wenn tatsächlich auch 100% erneuerbare oder CO2-freie Energie zur Verfügung steht. Mhm. Oder was wir machen können, ist, wir können die Arbeitslasten von einem Rechenzentrum ins andere verschieben, weil wir eben wissen, dass wir zum Beispiel in Finnland gerade Wasserenergie zur Verfügung haben und in Frankfurt scheint gerade mal nicht die Sonne. Mhm. Und dann können wir eben dadurch sicherstellen, dass immer nur CO2-freie Energie verwendet wird.
Okay, ja, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Wir alle stehen vor großen Herausforderungen. Wie können wir als Ingenieurinnen und Ingenieure dazu beitragen, Deutschland zu einem attraktiven Zukunftsstandort zu machen? Wir laden Sie ein zum Deutschen Ingenieurtag am 25. Mai 2023. Dort entwickeln wir gemeinsam Strategien und finden Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Freuen Sie sich auf ein hybrides Event der Extraklasse und gestalten Sie mit der VDI-Community am 25. Mai die Zukunft. Mehr Informationen und Anmeldung unter www.vdi.de/dit. Dann hatten wir ja so ein bisschen angeteasert, dass Sie auch privat ein nachhaltiges Projekt umgesetzt haben. Das betrifft Ihr Haus, wie ich gehört habe. Ja, erzählen Sie doch mal so ein bisschen davon. Was haben Sie denn da alles Schönes gestaltet und Nachhaltiges geschaffen?
Ja, also ist tatsächlich ein Hobby und fast auch schon eine Obsession, weil wenn man dann mal angefangen hat, einzusparen und zu gucken, wo fließt denn Energie, dann will man wirklich auch alles erfassen können. Wir haben ein rein elektrisches Haus, wir haben vor etwa 12 Jahren das Haus gebaut und damals eben rein elektrisch. Und seit 6 Jahren auch elektrisches Auto. Und die einzigen fossilen Brennstoffe, die ich noch einsetze, ist tatsächlich mein Grill. Das gönne ich mir noch, aber ansonsten alles elektrisch. Wir haben 18,8 Kilowatt Peak auf den Dächern verteilt, also wirklich auch jede Ecke ausgenutzt, ein Photovoltaikpanel unterzubringen. Wir haben eine 20 Kilowattstunden Batterie im Keller, wo wir eben dann Energie einspeichern können. Das Ganze ist ein dreiphasiges System, also praktisch eine Notstromversorgung des gesamten Hauses hinter der Batterieanlage. Und wir haben eine ganze Menge an Stromzählern, ich glaube über 25 Stromzähler, um erfassen zu können, wo überall der Strom fließt, um dann eben optimieren zu können. Ich arbeite hier mit einer Münchner Startup-Company zusammen, um das Energiemanagement dann auch umzusetzen. Das heißt, die haben dann Zugriff auf alle diese Zähler und die Stromflüsse und wissen, wie viel Energie wird gerade auf dem Dach produziert und welche Verbraucher sind angeschlossen. Und dann kann man eben hergehen, in dem Moment, wo alles mal digital erfasst ist, das Ganze auch zu optimieren. Und da können wir dann so Dinge machen, wie zum Beispiel, dass wir sagen, die höchste Priorität hat natürlich immer der direkte Verbrauch. Also wenn die Kaffeemaschine läuft oder die Waschmaschine läuft, dann soll die natürlich auch mit Strom versorgt werden, das ist völlig klar. Aber die nächste Priorität ist dann zum Beispiel die Batterie im Keller. Und wenn man sagt, die ist voll, dann kann ich nämlich am Abend und in der Nacht aus der Batterie leben oder eben auch, wenn Stromausfall wäre. Das heißt, das ist die nächste Priorität. Die dritte Priorität ist dann zum Beispiel das Auto zu laden. Wenn ich eben jetzt weiß, ich bin bei 50% Batterieladestand im Auto und muss morgen nur ins Büro fahren. Das braucht 2%, da brauche ich jetzt nicht unbedingt laden. Aber wenn ich überschüssige Energie habe, ist es immer besser, die selber zu verbrauchen, als die ins Netz zurückzuspeisen. Und deswegen kann man dann eben genau solche Schaltungen machen. Und das ist toll, weil ich stecke einfach das Auto immer ein, obwohl es dann gar nicht, in den meisten Zeiten gar nicht lädt. Aber wenn dann mal gerade ein bisschen zusätzlich Strom da ist, der sonst eingespeist würde, dann geht er eben in die Autobatterie und ich kann es selber verbrauchen. Und man kann auch so ganz kleine Dinge machen, die auch Spaß machen. Ich habe einen Kühlschrank in der Garage für die Getränke und jetzt verbraucht so ein Kühlschrank, so ein moderner, nicht unbedingt super viel Strom, aber es macht einfach Spaß zu sagen, wie kann ich den denn noch weiter optimieren? Mhm. Und da kann ich sagen, ich habe die Temperatur in der Garage, die kann ich messen, die liegt bei mir auf meinem Kanismus-System. Ich weiß, wie viel Strom in der Batterie ist, ich weiß, wie viel Strom auf dem Dach ist und dann kann ich sagen, na, da sind jetzt nur Getränke drin, das muss jetzt nicht immer genau auf der Temperatur sein. Und dieser Kühlschrank in der Garage, der läuft eben dann zum Beispiel nur dann, wenn ich wirklich eigene Energie habe. Und das Schöne ist, wenn man sich das mal durchüberlegt, die eigene Energie hat man dann, wenn es heiß ist, also die Sonne scheint, dann braucht man den Kühlschrank auch. Und wenn es kalt ist, dann braucht man den Kühlschrank halt auch nicht. Aber dann scheint auch die Sonne nicht. Also man muss das dann bloß regeln und nicht, dass dann eben plötzlich im Winter oder im Herbst, wenn es kalt ist, der Kühlschrank umsonst läuft, ja, nur klar, damit die Getränke auf der Temperatur bleiben. Mhm. Ja, das sind so die Themen und wie gesagt, man kann sich da sehr, sehr reinsteigern und, ja, und versucht dann irgendwie auf den Stromzählern zu sehen, oh, wo kommt denn jetzt gerade diese Last daher und kann ich die nicht auch noch irgendwie wegoptimieren?
Ja, ich glaube, das war jetzt ein sehr anschauliches Beispiel und vielleicht hat der ein oder andere, der jetzt zuhört, irgendwie was mitgenommen und möchte vielleicht auch was zu Hause so umsetzen. Also ja, sehr, sehr schön. Jetzt würde ich mal so einen Schwenk machen und gerne Ihre Einschätzung hören. Also wie empfinden Sie zum Beispiel auch jetzt mal aus technologischer Sicht zum einen die Innovationsstärke, sage ich jetzt mal trotzdem, in Deutschland immer noch und auch die Energiewende. Also sind wir da nichtsdestotrotz noch irgendwie auf einem guten Weg? Müsste da viel mehr passieren? Was läuft nicht gut? Also was ist so Ihre Einschätzung dazu?
Vielleicht fangen wir gerade mal mit der Energiewende an, um die Brücke zu schlagen.
Genau, gerne.
Am Ende muss man die Energiewende, glaube ich, so sehen, dass es das größte IT-Projekt aller Zeiten ist. Weil ohne IT, ohne Daten lässt sich das nicht bewerkstelligen. Ich habe ja gerade schon mal so ein bisschen gesagt, mit meinem kleinen Kühlschrank in der Garage ist ein schönes Beispiel, weil was passiert gerade ist, dass wir von einer Welt, wo die Stromproduktion selber regelbar war. Ich konnte die Kraftwerke regeln, konnte sagen, wann will ich Energie erzeugen, wie viel Energie will ich erzeugen, wo will ich die Energie erzeugen. Und der Verbrauch relativ unregelbar war. Die ganzen Haushalte hatten keine Smart Meters, wir hatten, ich sag mal, dumme Geräte, die einfach dauernd irgendwo Strom erzeugt haben, aber nicht regelbar waren. Und von dieser Welt kommen wir jetzt genau in die umgekehrte Welt, wo die Energieerzeugung nicht mehr regelbar ist, weil der Wind bläst, wenn der Wind bläst und die Sonne scheint, wenn die Sonne scheint. Und, aber auf der anderen Seite haben wir die Smart Devices, das Internet 4.0, die Verbraucher, die plötzlich jetzt geregelt werden können, wo ich sagen kann, ich brauche meinen Kühlschrank nicht dauernd, weil ich weiß, wie viel Temperatur außenrum ist und ich kann regeln, wann der verbraucht. Genauso kann man es im Großen natürlich auch machen. Ich kann sagen, bei einer industriellen Erzeugung gibt es sicherlich Dinge, wo ich sagen kann, da kann ich den Verbrauch der Energie auch regeln und verschieben, wenn eben dann genügend erneuerbare Energie vorhanden ist. Und damit dann vermeiden, dass wir die erzeugte erneuerbare Energie runterdrosseln oder wegschmeißen müssen. Das haben wir ja leider tatsächlich noch sehr viel, weil zum Beispiel die Leitungskapazität da nicht da ist oder eben die Verbraucher zu dem Zeitpunkt nicht da sind. Und deswegen, wenn man das Ganze aus einer IT-Sicht anschaut, dann glaube ich, sieht man die großen Chancen, die wir hier haben, auch mit den bestehenden Ressourcen hier noch sehr, sehr viel raus zu optimieren. Und am Ende geht es ja auch darum, eben jetzt zu schauen, dass wir diese Innovationen, die jetzt kommen und auch die Politik, die da dahinter steht, in die richtigen Kanäle bringen. Und da geht es natürlich darum, schnell viel zusätzliche Kapazität zu bekommen. Aber da geht es eben auch darum, zu verstehen, dass dieser Aspekt IT, auch KI, also Künstliche Intelligenz, eine große Rolle spielen. Wenn wir unsere Rechenzentren zum Beispiel optimieren wollen, dann setzen wir da auch sehr stark Künstliche Intelligenz ein, weil das sind hochkomplexe Regelungssysteme mit Hunderten von Stellknöpfen sozusagen. Und da kann man natürlich jetzt versuchen, als Ingenieurin oder als Ingenieur ein optimales Modell zu bauen und zu sagen, wenn ich an diesem einen Knopf drehe, dann verhält sich das System so und so. Und wenn ich an dem anderen Knopf drehe, verhält sich so und so. Aber das ist so komplex, dass wir das also wirklich versucht haben und auch mit dem, sag ich mal, herkömmlichen Ansatz unsere Rechenzentren schon fast doppelt so energieeffizient waren wie der Durchschnitt in der Industrie. Aber wir haben dann gesagt, jetzt versuchen wir es nochmal mit Künstlicher Intelligenz. Mhm. Und was passiert da? Man gibt der Künstlichen Intelligenz praktisch eine Zielvorgabe. Und die Zielvorgabe ist ganz einfach. Verbrauche so wenig Energie wie möglich. Und dann sagt man, hier sind die ganzen Stellknöpfe, an denen kannst du drehen. Und dann gibt es natürlich Sicherheitsstandards, die eingehalten werden. Und dann muss man sagen, dieser Knopf, der darf nicht mehr als so und so bewegt werden. Aber dann lässt man das System einfach mal lernen. Und dann fängt das System an den Knöpfen zu spielen und zu gucken, was passiert. Und dann kommen teilweise Einstellungen raus, da würde man als Mensch oder als Ingenieurin oder als Ingenieur nie draufkommen, die aber plötzlich zu weiteren Verbesserungen führen. Und da haben wir es zum Beispiel geschafft, nochmal 30% zusätzlich Energieeinsparungen aus unseren Rechenzentren durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz hinzubekommen. Mhm. Und ich glaube, das Gleiche müssen wir eben jetzt auch in der Energiewende in Deutschland schaffen, dass wir sagen, zum einen, klar, müssen wir mehr erneuerbare Energiequellen schaffen. Mhm. Zum anderen müssen wir aber eben auch schauen, dass wir mit IT und der Unterstützung von Künstlicher Intelligenz den Verbrauch optimieren und reduzieren. Und da spielen dann auch so Dinge wie, die Smart Meter eine Rolle. Weil wenn ich eben nicht weiß, wie viel Strom an welcher Stelle verbraucht wird, dann kann ich an der Stelle auch nicht optimieren. Stimmt. Wir sagen immer, was nicht gemessen wird, kann auch nicht optimiert werden.
Das stimmt. Das Wissen muss man schon haben. Also das, das ist klar, genau. Ja, und dann Part 2, also generell Innovation in Deutschland. Also das schwingt ja teilweise auch in den letzten Zeiten so ein bisschen mit, dass wir da auch nachgelassen haben, möchte ich jetzt mal so ausdrücken. Kann man das unterschreiben oder nicht, aus Ihrer Sicht?
Würde ich jetzt mal so direkt nicht unterschreiben. Okay. Ich glaube, wir müssen auch immer schauen, dass wir die Sachen, die wir toll machen in Deutschland, auch unterstützen und nicht immer nur die Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen, erwähnen. Und wenn ich mir anschaue, was die Startup-Szene in ganz Deutschland, in Berlin, in Stuttgart, in München, in Hamburg, in Düsseldorf, egal wo, was da passiert. Und wenn ich mir anschaue, wie erfolgreich zum Beispiel auch jetzt in der Pandemie natürlich, wenn ich BioNTech anschaue, das ist ein tolles Beispiel. Ja. Da haben wir ganz, ganz viele innovative Leute, die wirklich an der Zukunft arbeiten. Und ich glaube, wir müssen einfach noch mehr auf diese Leute schauen, die unterstützen. Und ja, natürlich haben wir diesen oftmals eher kritischen Geist in Deutschland. Und man sagt immer gerne ja, aber und nicht ja und. Und da müssen wir sicherlich noch so ein bisschen noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir eben sagen, aha, interessant, die Idee hatte ich jetzt so noch nicht auf dem Schirm, aber kann man sicherlich was draus machen, anstatt zu sagen, ach, das wird eh nichts. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir da ganz, ganz viele tolle junge Leute haben, die daran arbeiten. Und ich bin sehr selbst auch ein bisschen engagiert in der Startup-Szene, unterstütze ein paar junge Unternehmen als Mentor und bin da wirklich begeistert, was da alles passiert. Eben gerade mit der Firma, der ich hier zusammenarbeite für das Energiemanagement. Aber es gibt auch einen tollen Fund, den World Fund, der in tolle Unternehmen investiert, die zum Beispiel ein Unternehmen, was dann irgendwie Schokolade ohne die tatsächliche Kakaobohne machen kann. Das schmeckt praktisch genau gleich, aber hat einen deutlich niedrigeren CO2-Fußabdruck und. Also die Liste ist lang. Und ich glaube, wenn wir uns da mal beschäftigen würden, noch mehr hier in diesen Podcast einladen, die über ihre tollen Sachen reden.
Wir sind
wir arbeiten auch eng mit der Unternehmertum hier in München zusammen. Okay. Das ist das größte Entrepreneurship Center Deutschlands. Da kommen über 50 erfolgreiche Startups im Jahr raus. Das muss ich mir vorstellen. Das ist jede Woche eine. Das heißt, da wäre Ihr Podcast eigentlich damit beschäftigt, jede Woche.
Da hat man dann auch genug zu tun.
genau. Also von daher, ich glaube, mehr Optimismus, mehr positiv über die Dinge reden ist wichtig. Natürlich ist auch unsere Stärke, dass wir teilweise eben dann die Dinge sehen, die andere vielleicht nicht sehen, weil sie naiv an die Themen rangehen. Aber diese Kombination plus die Kombination der industriellen Stärke, die wir in Deutschland haben, ich glaube, ist ein tolles Zukunftsrezept. Da muss aber auch sicherlich noch ein bisschen an der Innovationsoffenheit der Gesamtbevölkerung gearbeitet werden, damit eben die Leute nicht immer sagen, das brauchen wir nicht, haben wir noch nie gebraucht, werden wir auch nicht brauchen, sondern dass man da tatsächlich offener an die Themen rangeht und mit Interesse an die Themen rangeht.
Gut. So, dann hätte ich jetzt noch zwei Fragen, zwei schlaue Fragen. Zum einen würde ich gerne noch so ein bisschen Einblicke aus dem Silicon Valley von Ihnen hören wollen. Da waren Sie ja 12 Jahre und wahrscheinlich kann man das schlecht vergleichen, aber wie schlagen wir uns denn hier in Deutschland im Vergleich? Vielleicht kann man da so ein bisschen einen Schwenk machen.
Ja, also ich glaube, zunächst mal muss man festhalten, dass natürlich auch das Silicon Valley sich radikal geändert hat. Ja. Ich war vor 15 Jahren für 12 Jahre. Das heißt, ich war 1993, 94 das erste Mal dort. Das war wirklich die Aufbruchstimmung. Da kam der erste Internetbrowser, gerade Mosaikbrowser, auf den Markt. Aber da war noch eine ganz, ganz andere Stimmung. Dann bin ich 1998 zurück, um dann für eine Startup-Company zu arbeiten. Das war dann gerade so die Phase des Dotcom-Busts. Also da hatten wir noch so ein, zwei Jahre, wo es richtig nach oben ging. Und dann kam so die erste Blase, die geplatzt ist. Aber dann hat man so gemerkt, der Spirit ist nach wie vor da. Und Firmen wie Google und Facebook und so, die kamen ja dann erst so richtig. Und ich glaube, das Spezielle dort im Valley ist, dass im Prinzip jeder in dieser Branche arbeitet. Das heißt, egal was ich mache, ich gehe ins Restaurant, ich gehe irgendwie in die Freizeit, spiele Volleyball oder irgendwas. Und ich kann immer mich zu diesen Themen austauschen. Und ich habe die ganze Infrastruktur, die Venture Capitalists und die Leute, die eben sagen, okay, wenn du eine Firma machst, kann ich dich an der und der Stelle unterstützen mit allen möglichen Dienstleistungen. Das ist ja so ein bisschen auch wie früher in der Goldgräber-Stimmung. Da waren diejenigen, die nachher am meisten Geld gemacht haben, nicht die Goldgräber selber, sondern die Schaufeln verkauft haben. Und so ein bisschen war das natürlich dort auch. Da hat sich so eine ganze Industrie um die Startup-Szene herum gebastelt, die das Ganze unterstützt hat. Und ich glaube, diese Stimmung hat sich inzwischen auch etwas geändert. Und parallel dazu haben wir in Deutschland und in Europa angefangen, eben auch solche Infrastrukturen zu schaffen. Mhm. Unternehmertum war ein Beispiel, was ich jetzt schon genannt habe. Und auch die Art und Weise, wie Zugang zu Venture Capital geschaffen worden ist in den letzten 10, 15 Jahren, ist besser geworden. Noch lange nicht da, wo es sein muss, aber es ist besser geworden. Von daher bin ich froh, dass ich damals die Erfahrung gesammelt habe, weil sie hier jetzt gerade umgesetzt wird und dort im Zweifel ein bisschen das Gegenteil passiert, nämlich dieser Hype auch so ein bisschen die Realisierung findet. Es ist sehr teuer geworden im Silicon Valley. Die Konkurrenz zwischen den Unternehmen ist sehr, sehr groß geworden. Es sind sehr viele große Unternehmen, die um die gleichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich bewerben und so weiter. Und von daher, glaube ich, haben wir hier in Deutschland, in Europa eine schöne Chance, vielleicht das Silicon Valley, den Spirit von damals hier weiter zu führen, mhm, und dann eben auch zu lernen von dem, was da gerade passiert.
Okay, ja, sehr gut. Ja, ich kann auch schon mal so ein bisschen anspoilern. Und zwar wird es im Mai den Deutschen Ingenieurtag, den DIT, wieder geben in Berlin. Und da werden wir auch ein ähnliches Thema mit einem Live-Podcast besprechen. Und zwar ist da der Jan Wokittel, auch ein sehr toller junger Nachwuchsingenieur bei uns vor Ort. Und der war auch im Silicon Valley jetzt vor kurzem und wird da auch mal von seinen Erfahrungen sprechen und was er da alles so erlebt hat, wie das hier ist. Und da bin ich auch schon sehr gespannt. Deswegen passe das jetzt ganz gut so als Anschluss. Und ja, wer dabei sein möchte, sollte auf jeden Fall unsere Kanäle verfolgen. So viel kann ich schon mal sagen.
Genau. Sehr spannend, bin ich sicherlich dabei.
Ja, cool, da freuen wir uns. Dann würde ich jetzt zum Schluss dann noch gerne nochmal auch so ein bisschen eine Prognose von Ihnen wissen wollen. Also wir machen zum Abschluss des Podcasts gerne mal so einen kleinen Ausblick. Bisschen Glaskugel ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber vielleicht können Sie einfach mal so ein bisschen sagen, ja, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, sage ich jetzt einfach mal. Wo stehen wir da in Deutschland? Wie sieht das aus? Das große IT-Projekt, von dem wir gesprochen haben. Was glauben Sie, wo stehen wir da?
Ja, ich hole mal eben meine Glaskugel.
Ja, genau, mal heraufbeschwören.
So, jetzt mal reinschauen. Nein, also ich glaube, was wir gerade tatsächlich sehen, ist, dass viele der Technologien, die vor 5, 10 Jahren vielleicht noch absolute Zukunftsmusik waren, jetzt einfach im tagtäglichen Einsatz umgesetzt werden. Künstliche Intelligenz ist sicherlich ein großes Thema. Es gibt fast keine Produkte mehr, wo nicht irgendwo in irgendeiner Art und Weise maschinelles Lernen oder Künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um Produkte zu verbessern, um Spracherkennung zu machen, um Bilderkennung zu machen, um bessere Vorhersagen zu machen, um Energieoptimierungen zu machen und so weiter. Ich glaube, dass es ganz klar ist, dass dieser Trend sich verfestigt und auch die Akzeptanz dieser Technologien sich erhöht. Und wir sehen werden, dass die positiven Aspekte natürlich dieser Technologie uns tatsächlich auch erreichen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch daran arbeiten, verantwortungsvoll mit diesen Technologien umzugehen. Auch ein großes Thema, was wir bei Google verfolgen, nämlich die verantwortliche Künstliche Intelligenz, Responsible AI, um sicherzustellen, dass die Modelle eben mit fairen und ausgeglichenen Daten trainiert werden und dass die Ergebnisse entsprechend validiert werden können und solche Themen. Und ich glaube, auch da können wir damit dann eben auch die Akzeptanz erhöhen, dass die Nutzerinnen und Nutzer oder die Bürgerinnen und Bürger dann sehen, okay, ich kann dieser Technologie auch vertrauen und ich sehe den Mehrwert dieser Technologie. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz viel schon im Bereich autonomes Fahren gesehen, was da passiert ist. Ich glaube, da waren die Vorhersagen, die Prognosen ambitionierter, als sie jetzt tatsächlich sich in der Wirklichkeit umsetzen. Aber es ist tatsächlich schon so, dass es sehr, sehr weit ist. Die Firma Waymo, eine Schwestergesellschaft von Google und Tochtergesellschaft von Alphabet, fährt schon in verschiedenen Städten tatsächlich voll autonom, ohne entsprechenden Fahrer im Auto, mit einem kommerziellen Dienst. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und was da für Potenziale da sind, wenn das tatsächlich möglich ist, weil dann nicht jeder ein Auto, ein eigenes Auto braucht, weil man nicht mehr so viele Parkplätze braucht und, und. Ist, glaube ich, toll. In der Medizin gibt es ganz, ganz viele tolle Anwendungsmöglichkeiten. Ich glaube, da fehlt uns noch so ein bisschen die Ertüchtigung des Medizinwesens, des Gesundheitswesens, was die Datennutzung anbelangt. Gab neulich einen schönen Artikel in der Süddeutschen von einer Woche oder zwei. Wir schützen die Daten besser als das Leben. Und ich glaube, da passiert auch gerade ein Riesenumdenken, dass man eben merkt, es geht am Ende nicht darum, nur die Daten zu schützen, sondern die Persönlichkeitsrechte der Menschen zu schützen. Aber wir brauchen die Daten, um Leben retten zu können. Und von daher darüber nachzudenken, wie man das umsetzt. Aber jede Patientin, jeder Patient im Krankenhaus wird froh sein, wenn aufgrund von dieser Technologie eben noch bessere Heilmethoden, noch bessere Möglichkeiten geschaffen werden können. Und auch da, denke ich, sehen wir sehr, sehr viele große Fortschritte, die auf uns zukommen. Und im Bereich Mobilität sehe ich das genauso. Nicht nur das autonome Fahren, sondern eben auch andere Technologien, die hier sehr, sehr stark davon profitieren werden, dass wir grüner, nachhaltiger unterwegs sein können, weniger vielleicht auch unterwegs sein müssen. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Videokonferenzen durchaus auch okay sind. Ich muss nicht jedes Mal ins Flugzeug oder in den Zug steigen. Ja. Auch das wird die Gesellschaft total verändern, nachhaltig verändern.
Ja, schön. Das fand ich jetzt einen schönen Abschluss und würde sagen, ich bedanke mich jetzt für diesen Podcast. Ich fand es richtig spannend und toll und hat Spaß gemacht. Und ja, dann hoffentlich sehen wir uns bei nächster Gelegenheit mal irgendwo persönlich. Das fände ich auch schön.
Sehr schön, ja. Hat Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne. So, und wer jetzt noch mehr Informationen zu diesem Thema haben möchte, guckt bitte bei uns in die Shownotes. Da gibt es auf jeden Fall passende Links zu dem heutigen Thema. Und digitale Chance in Deutschland, Zukunftsstandort Deutschland, das ist auch unser Thema auf dem DIT am 25. Mai 2023. Eine hybride Veranstaltung und vor Ort in Berlin, aber auch digital bewohnbar. Und da würden wir uns sehr freuen. Und schaut einfach in die Shownotes, wenn ihr euch dafür interessiert. Und dann sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Technik aufs Ohr.